Ja, einen schönen guten Tag, herzlich willkommen, grüß Gott. Ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich hier im Saal zur Anhörung des Ausschusses Arbeit und Soziales zum Rentenpaket. Und ich grüße Sie natürlich ganz herzlich an den Bildschirmen, an den Geräten, an alle, die uns zuschauen. Die heutige Anhörung ist in der Bundestagsdrucksache 21/1929. Durchzulesen. Ich begrüße ganz herzlich unsere Staatssekretärin Katja Mast bei uns. Wir wollen heute den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zur vollständigen Gleichstellung der Kindererziehungszeiten diskutieren, beraten, Fragen beantworten, wie gesagt, auf Drucksache 21/1929. Von Ihnen wollen wir hören, wie Sie, die Verbände, die Einzelsachverständige, die Institutionen, das alles bewerten. Sie haben Stellungnahmen abgegeben. Auch die liegen vor auf 21/1155, so lautet die Drucksache. Und wir haben den Ablauf dieser Anhörung wie folgt. Wir machen 9 Blöcke mit jeweils 8 Minuten. Es beginnt die CDU-CSU, dann die AfD, dann die SPD, Bündnis 90, die Grünen, die Linke. CDU, CSU, AfD, SPD und CDU, CSU. Wer sich das nicht alles merken konnte jetzt, das ist nicht schlimm. Das wird dann ja alles noch einmal aufgerufen. Und dann gibt es am Ende eine freie Runde mit 10 Minuten, wo auch noch einmal Fragen gestellt werden können. Die Zeit ist knapp, deswegen bitte effektiv nutzen. Klare Fragen, die lassen dann möglichst auch klare Antworten zu. Und aus Zeitgründen haben wir auch darauf verzichte, dass wir Eingangsstatements von Ihnen haben. Sie haben das ja schriftlich nieder- und dargelegt und Sie stehen ja die nächsten 1,5 Stunden zur Verfügung. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich und zwar im Einzelnen. Von der Deutschen Rentenversicherung Bund begrüße ich herzlich Frau Dr. Imke Brückenmann-Borg und Herrn Jürgen Ritter. Herzlich willkommen an Sie beide. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Herrn Alexander Gunkel. Hallo. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Herr Ingo Schäfer, guten Tag. Und von der Arbeitnehmerkammer in Bremen, Herrn Magnus Brosig. Hallo. Vom Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung begrüße ich ganz herzlich bei uns Frau Dr. Ulrike Stein. Sie ist per Videokonferenz zugeschaltet. Ich hoffe, es funktioniert alles und Sie können uns hören. Vom Sozialverband VDK Deutschland begrüße ich ganz herzlich Verena Bentele, die uns auch eben per Video zugeschaltet ist und wir können dich schon sehen, Verena Bentele. Als Einzelsachverständigen heiße ich sehr herzlich willkommen Professor Dr. Martin Werding. Grüße Sie. Die heutige Anhörung wird live übertragen im TV und ist dann später in der Mediathek des Deutschen Bundestages auch noch online zur Verfügung, bleibt dort abrufbar, deswegen sind auch jetzt im Moment hier im Saal Bild- und Tonaufnahmen nicht möglich und sind untersagt. Wir beginnen nun mit der Befragung der Sachverständigen. Ich werde immer wieder auch den Namen aufrufen. Die, die schon öfters da sind, wissen das. Das dient fürs Protokoll, damit die, die das Protokoll machen, dann auch wissen, wem müssen sie was zuschreiben. Es beginnt die CDU-CSU-Fraktion und da hat Herr Nacke das Wort. Bitte schön, Herr Nacke.
Lieber Herr Vorsitzender, liebe Sachverständigen, vielen Dank für Ihre Gutachten und dass Sie heute für die Fragen zur Verfügung stehen. Ich hätte die ersten Fragen an die DAV, Frau Dr. Brüggemann-Borg, Herr Ritter. Die Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung ist seit Jahren gut gefüllt. Es wird aber erwartet, dass die Nachhaltigkeitsrücklage nach und nach sinkt. Ohne gesetzliche Maßnahmen könnte sich die unterjährige oder könnten sich unterjährige Liquiditätsengpässe ergeben. Ist die Anhebung der Untergrenze der Nachhaltigkeitsrücklage im Hinblick auf die Liquidität der gesetzlichen Rentenversicherung eine geeignete Maßnahme?
Vielen Dank, Herr Nacke. Frau Brüggemann-Borg, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Rentenversicherung zukünftig besondere liquiditätssichernde Maßnahmen in Anspruch nehmen muss, um Engpässe in einzelnen Monaten auszugleichen, wird durch die Anhebung der Nachhaltigkeitsrücklage auf der Untergrenze der Nachhaltigkeitsrücklage auf 0,3 Monatsausgaben deutlich reduziert. Zum einen haben wir die monatlichen Beitragseinnahmen, die starken saisonalen Schwankungen unterliegen. Und zum anderen kann die Nachhaltigkeitsrücklage am Jahresende niedriger ausfallen als in der Vorausberechnung ein Jahr zuvor von der Bundesregierung im Zuge der Beitragssatzfestsetzung erwartet. Auch bei einer geplanten Nachhaltigkeitsrücklage von 0,3 Monatsausgaben am Jahresende ist es jedoch nicht ausgeschlossen, dass es innerhalb des Jahres Liquiditätsengpässe geben kann. Zusätzlich ist es daher erforderlich, dass die Bundeszuschüsse statt in 12 zukünftig in 11 monatlichen Raten von Januar bis November gezahlt werden. Ein optimierter Zahlungsrhythmus der Bundesmittel wurde auch von der Kommission Verlässlicher Generationenvertrag empfohlen. Diese Anhebung der Untergrenze auf 0,3, die geht jetzt einher mit einem einmalig um 0,2 Prozentpunkte höheren Beitragssatz, der in diesem Fall abweichend von den sonst geltenden gesetzlichen Regelungen allein von den Beitragszahlenden und den Rentenbeziehenden getragen werden soll. Durch eine Sonderregelung im Gesetzentwurf wird der Ausgleichsmechanismus, nachdem der allgemeine Bundeszuschuss und die Beiträge des Bundes für Kindererziehungszeiten höher ausfallen, wenn der Beitragssatz steigt, in diesem Fall außer Kraft gesetzt. Der allgemeine Bundeszuschuss und die Beiträge für Kindererziehungszeiten werden also nicht angepasst, wenn der Beitragssatz aufgrund der Anhebung der Mindestrücklage steigt.
Vielen Dank, Herr Nacke, bitte.
Dann hätte ich noch eine weitere Frage an Sie. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Bundesregierung aufgefordert, die Vorschriften zur Bestimmung der Bundeszuschüsse zu überarbeiten. Wird die Berechnung der Zuschüsse des Bundes durch die Neuregelung vereinfacht und nachvollziehbarer?
Frau Brüggemann Borg, bitte.
Ja, gerne. Die Bundeszuschüsse, die bestehen ja aus dem allgemeinen Bundeszuschuss, dem zusätzlichen Bundeszuschuss und dem Erhöhungsbetrag zum zusätzlichen Bundeszuschuss, für die jeweils eigene gesetzliche Fortschreibungsregeln gelten. Die Rentenversicherung befürwortet Vereinfachung der Berechnungsvorschriften, die zu mehr Transparenz führen. Und der vorliegende Gesetzentwurf, der vereinfacht partiell die Fortschreibungsregeln beim allgemeinen Bundeszuschuss und beim Erhöhungsbetrag zum zusätzlichen Bundeszuschuss. Zugleich führt der Gesetzentwurf allerdings eine neue Sonderregelung bei der Fortschreibung ein, nämlich, das habe ich gerade bei der Frage davor beantwortet, nämlich für das Herausrechnen des Beitragssatzeffekts der Anhebung der Mindestrücklage. Und diese Sonderregel erhöht natürlich wiederum die Komplexität und die Intransparenz der Fortschreibungsregeln. Eine Vereinheitlichung der Berechnungsvorschriften aller Bundeszuschüsse, die insgesamt zu einer spürbaren Vereinfachung der Fortschreibungsregeln führen würde, sieht der Entwurf dagegen nicht vor. Eine deutliche Vereinfachung ließe sich zum Beispiel erreichen, wenn der zusätzliche Bundeszuschuss einschließlich des Erhöhungsbetrags mit dem allgemeinen Bundeszuschuss zusammengefasst und wie dieser fortgeschrieben würde. Die Beitragszahlen würden dadurch nicht zusätzlich belastet werden. Und mit der Neuregelung gemäß Entsetzentwurf würden zudem fiskalisch motivierte Kürzungen der Bundeszuschüsse aus der Vergangenheit beim allgemeinen Bundeszuschuss und beim Erhöhungsbetrag zum zusätzlichen Bundeszuschuss zukünftig auch bei der Fortschreibung berücksichtigt werden. Dadurch würden die Leistungen des Bundes etwas niedriger ausfallen und die finanzielle Belastung der Beitragszahlenden steigen. Zusätzlich sieht der Gesetzentwurf eine rein fiskalisch motivierte Kürzung des Ausgangswerts für die Fortschreibung des allgemeinen Bundeszuschusses im Jahr 2026 um 285 Millionen Euro vor, die aus unserer Sicht unterbleiben sollte. Stattdessen sollten alle Kürzungen, also die historischen und auch die jetzt vorgesehene, zurückgenommen werden, um die Beitragszahlenden zu entlasten.
Vielen Dank, Herr Nacke.
Und ich habe noch eine weitere Frage. Wie bewerten Sie die vollständige rentenrechtliche Gleichstellung von Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder? Und wie beurteilen Sie die im Zuge der rückwirkenden Umsetzung der sogenannten Mütterrente III für das Jahr 2027 vorgesehene verwaltungserleichternden Regelungen?
Herr Richard, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also erstmal zu dem Thema Gleichstellung der Kindererziehungszeiten für vor und nach 1992 geborene Kinder. Das klingt ja erstmal sehr schlüssig, weil eben in der Zeit vor 1992 Kinder die Renten nicht im gleichen Umfang erhöht haben, wie dies für Kindererziehungszeit ab 1992 der Fall ist. Aber man muss, denke ich, ja auch betrachten, dass das Rentenrecht für Rentenzugänge in der Vergangenheit gegenüber dem aktuellen Recht ja auch verschiedene Besserstellungen enthalten hat. Zum Beispiel die Bewertung von Zeiten der Schul- und Hochschulausbildung oder die Altersrente für vor dem 1. Januar 1952 geborene Frauen, die damals schon bereits unter bestimmten Bedingungen vor Vollendung des 60. Lebensjahres möglich war. Und deshalb kann eben diese vollständige rentenrechtliche Gleichstellung auch zu einer Besserstellung derjenigen führen, die Kindererziehungszeiten für ab 1992 geborene Kinder haben, durch dieses Zusammenwirken dieser unterschiedlichen Rechtszustände. Und was man natürlich auch bedenken muss, es handelt sich bei der Mütterrente 2-3 um eine Leistung oder eine Rentenverbesserung, die mit Kosten von jährlich rund 5 Milliarden Euro verbunden ist. Bei den Betroffenen kommen zurzeit rund 20 Euro pro Kind an. Also hier einerseits sehr hohe Kosten, die entstehen, und nur eine geringe Erhöhung der individuellen Rente. Und da können sich natürlich auch Wechselwirkungen mit dem Grundrentenzuschlag und anderen Sozialleistungen ergeben, sodass die Verbesserung nicht unbedingt in, wie ich sage, barer Münze bei den Betroffenen ankommen muss. Die Regelungen, die zur Vereinfachung, Verwaltungsvereinfachung führen, die sind für uns sehr wichtig, weil hier, wenn es die nicht gäbe, müssten eben die Renten, Witwen und hinterbliebenen Renten für Rentenbezugszeiten ab Juli neu berechnet werden. Die müssten dann eben die angerechnet werden, bei der Einkommensanrechnung berücksichtigt werden. Und das sind eben Fallkonstellationen, die würden bei uns in der Rentenversicherung in der Sachbearbeitung auflaufen und sehr hohen Aufwand verursachen. Deshalb halten wir diese bereits formulierten verwaltungserleichterten Regelungen für sehr sinnvoll und erforderlich. Aber man könnte natürlich noch darüber nachdenken, dass man zum Beispiel, wenn man den Bereich Zusammentreffen der aufgestockten Renten mit anderen einkommensabhängigen Leistungen betrachtet, wie zum Beispiel der Grundsicherung, da könnte man noch weitere Verwaltungsvereinfachungen andenken, weil auch hier entstehen natürlich für alle Beteiligten neue Rechnungsproblematiken und Anrechnungsproblematiken, die sehr aufwendig in der Verwaltung sind. Und ja, genau, das wäre noch mal so ein Punkt, wo man noch mal drauf schauen könnte, ob man da noch Vereinfachungen erreichen könnte, die die Verwaltung entlasten würden. Vielen Dank.
Danke, Herr Nacke. Kurze Frage. Dann gehen wir in die Runde der AfD. Frau Schilke-Ziesing, bitte.
Ja, vielen Dank. Meine ersten Fragen gehen an die Deutsche Rentenversicherung. Nach einer aktuellen Studie der Prognos AG soll das Rentenpaket 2025 deutlich teurer ausfallen als geplant. Dabei werden Mehrkosten in Höhe von insgesamt 480 Milliarden Euro bis 2050 genannt. Die jährliche Mehrbelastung soll von 18 Milliarden Euro im Jahr 2031 auf 27 Milliarden Euro im Jahr 2050 ansteigen. Ist Ihnen diese Studie bekannt? Sind diese Mehrkosten realistisch? Und wenn ja, hat das dann Auswirkungen auf die Beitragshöhe?
Vielen Dank, Frau Schilke-Ziesing. Frau Brüggemann-Borg, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, die Studie ist uns bekannt. Die Berechnungen liegen uns, soweit sie veröffentlicht sind, vor. Ja, diese Berechnungen von Prognos im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zur geplanten Verlängerung der Haltelinie und zur Mütterrente 3 zeigen eine ähnliche Entwicklung wie die Berechnung der DAV Bund in den kommenden Jahren. Genau. Bei den konkreten Zahlen gibt es allerdings Unterschiede. Insbesondere sinkt das Rentenniveau ohne Verlängerung der Haltelinie in der Prognos-Studie etwas stärker ab. Und dadurch entstehen dann auch nach Auslaufen der Verlängerung der Haltelinie höhere Mehrausgaben, die dann erstattet werden müssen. Dadurch sind die Erstattungen dann langfristig auch höher. Im Einzelnen können wir die Berechnung aber nicht nachvollziehen, weil uns die Annahmen, die da in das Modell, die dem Modell zugrunde liegen, nicht bekannt sind. Also das war nur der Blick auf das, was veröffentlicht wurde.
Vielen Dank, Frau Schilke-Ziesing.
Wenn Sie sagen, es entstehen mehr, Frage an die Deutsche Rentenversicherung Bund. Wenn Sie sagen, es entstehen mehr Kosten wegen der Haltelinie, dann gehen Sie davon aus, dass die Haltelinie verlängert wird. Ansonsten würden ja keine Mehrkosten entstehen. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage zum Nachhaltigkeitsfaktor. Mit dem Nachhaltigkeitsfaktor in der Rentenformel fielen künftige Rentenerhöhungen geringer aus als bei einer Festschreibung des Rentenniveaus von 48%. Können Sie grob schätzen, wie groß die Differenz bei den Rentenerhöhungen in den nächsten Jahren wäre?
Frau Brüggemann-Borg, bitte.
Ja, gerne. Ja, wir gehen natürlich von der verlängerten Haltelinie aus, weil das ist ja eine Maßnahme im geplanten Gesetzentwurf. Und die Haltelinie wird demnach bis zum Jahr 2031 verlängert. Und im Gesetzentwurf ist ja auch, wird auch ersichtlich, dass dauerhaft mehr Ausgaben durch diese Maßnahme entstehen würden, also auch über das Jahr 2031 hinaus. Die zweite Frage, die bezog sich auf, jetzt habe ich es wieder, ich habe es.
Die bezog sich auf den Nachhaltigkeitsfaktor.
Wenn die Haltelinie verlängert wird bis zum Jahr 2031, dann werden eben die Renten bis zur Anpassung oder einschließlich der Anpassung am 1.7.31 angepasst nach Maßgabe der Haltelinie. Das heißt, die Renten folgen der Lohnentwicklung. Wenn die Haltelinie nicht verlängert wird, dann kehrt man zurück zu der bislang geltenden Anpassungsformel mit den Dämpfungsfaktoren. Und vor allem ist das eben der Nachhaltigkeitsfaktor, der dann wieder eingesetzt wird ab dem Jahr 2026, der die Rentenanpassung dämpft, wenn demografische und wirtschaftliche Entwicklungen dazu führen würden, dass zusätzliche Ausgaben in der Rentenversicherung entstehen. Dann dämpft dieser Nachhaltigkeitsfaktor die Rentenanpassung und die Ausgaben werden dann eben auch gedämpft. Wenn der Nachhaltigkeitsfaktor ab 26 wieder eingesetzt wird, dann würde das bedeuten, dass die Rentenanpassung bis zum Jahr 2031 um rund 2,2 Prozentpunkte geringer ausfallen.
Vielen Dank, Frau Schilke-Zissing.
Frage an die Rentenversicherung. Können Sie das in Zahlen ausdrücken? Sie haben das jetzt in Prozenten ausgedrückt. Können Sie das in belasteten Zahlen für den Bundeshaushalt ausdrücken, bitte?
Frau Brüggemann-Borg, bitte.
Ja, die Zahlen stehen ja im Gesetzentwurf. Also wir können diese Zahlen im Gesetzentwurf voll bestätigen. Ich müsste jetzt mal direkt reingucken. Ich habe sie jetzt nicht parat, aber das sind also genau die Zahlen, die Sie dort auch entnehmen können.
Ja, okay, also die Zuschüsse, die geplant sind an Steuermitteln.
Genau, die geplanten Zuschüsse, das sind, glaube ich, bis zum Jahr oder im Jahr 20, jetzt muss ich einmal reingucken. Tut mir leid, jetzt haben Sie mich auf dem falschen Fuß erwischt. Bundesmittel insgesamt, das sind ja nur die Auswirkungen für die Haltelinie. Aber vielleicht können die anderen Sachverständigen da gleich noch was aushelfen. Ich gucke noch mal nach, in meinen Unterlagen wird das dann nachreichen. Aber jedenfalls, also wir können die Folgen, die Mehrausgaben, die im Gesetzentwurf genannt sind, bestätigen.
Vielen Dank, Frau Schilke-Zissing.
Die nächste Frage geht an Professor Werding. Bei der zusätzlichen Finanzierung der Haltelinie ab 2029 schreiben Sie in Ihrem Gutachten von einer Versteinerung des Bundeshaushalts. Können Sie da bitte etwas mehr zu ausführen?
Herr Professor Werding, bitte.
Ja, vielen Dank. Es geht konkret um die Idee, die Mehrkosten Steuer zu finanzieren, die durch die Sicherung des Sicherungsniveaus der Rentenversicherung entsteht. Eine Vorgehensweise, die ja von den Finanzierungsmodalitäten generell abweicht, in dem Sinne, als hier beitragsbezogene Leistungen im Grunde dann durch Steuermittel finanziert werden. Es wird schon lange diskutiert über die Höhe der Bundesmittel, speziell der Bundeszuschüsse zur gesetzlichen Rentenversicherung. Und im Kontext auch der jüngsten Diskussionen über Bundeshaushalt 2025, 2026 erscheint es zumindest als äußerst schwierig, hier in dieser Höhe ab 2031 und für die Folgejahre zweistellige Milliardenbeträge für die Rentenversicherung zusätzlich aufzuwenden zur ansonsten eintretenden Entwicklung dieser Bundesmittel. Das Stichwort Versteinerung im Bundeshaushalt ist nicht von mir, sondern es ist genau der Gedanke, dass man wegen solcher gesetzlichen Verpflichtungen an die Rentenversicherung und an viele andere Dinge auch noch Beträge hier im Grunde zu verwenden, wenig Manövriermasse eigentlich noch im Bundeshaushalt findet, um kurzfristig neu zu priorisieren, neue Herausforderungen anzunehmen und Ähnliches. Das ist also der größere Kontext.
Vielen Dank, Frau Schilke-Zissing.
Meine nächste Frage geht auch an Professor Werding. Sie haben außerdem den Nachhaltigkeitsfaktor angeführt, der wichtig für die Verteilung der Lasten auf die Generationen ist. Können Sie dazu bitte weiter ausführen und das in Zusammenhang zu dem Gesetzesvorhaben stellen, das wir jetzt hier besprechen?
Herr Professor Werding, bitte.
Dankeschön. Der Nachhaltigkeitsfaktor wird ja ab dem Augenblick, wo das Sicherungsniveau eben am Mindestsicherungsniveau bindet, außer Kraft gesetzt. Eingeführt wurde er tatsächlich mal als Selbststabilisierungsmechanismus des gesetzlichen Rentensystems gegenüber den Einflüssen der Demografie auf die Rentenfinanzen. Er hat eine wechselvolle Geschichte, weil da neben der reinen Demografie natürlich auch Arbeitsmarktentwicklung mit hineinwirken, sodass er teilweise dazu geführt hat, dass Rentensteigerungen auch höher ausgefallen sind, wo man ursprünglich gerechnet hatte, dass er sie eben eher dämpft aufgrund der ungünstigen demografischen Entwicklungen. Aber genau diese Selbststeuerungsidee, diese Selbststabilisierungsidee, mit der er 2004 im Recht verankert und seit 2005 angewandt worden ist, bis jetzt eben, ich glaube 2024 war die erste Anhebung, wo wir wegen eines Cents beim aktuellen Rentenwert, den man unterhalb des temporär geltenden Niveaus, Sicherungsniveaus von Mindestsicherungsniveaus von 48% gelandet sind, also der in diesen Jahren angewendet wurde. Die Funktion, die er da eben übernimmt, die wird außer Kraft gesetzt, wenn wir eine Haltelinie ziehen.
Danke, Frau Schilke-Zissing. Nicht mehr. Dann gehen wir in die nächste Runde. Das ist die der SPD und da fragt Annika Klose. Frau Klose, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an den Deutschen Gewerkschaftsbund und die Deutsche Rentenversicherung Bund zur Haltelinie. Was bewirkt die Verlängerung der Haltelinie von 48% für das Rentenniveau bis zum Jahr 2031 für die Entwicklung der Renten im Verhältnis zur Lohnentwicklung?
Wer beginnt? Deutsche Gewerkschaftsbund, Herr Schäfer.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Also das stabile Rentenniveau bedeutet, dass die Renten wie die Löhne steigen, jeweils nach Sozialbeiträgen. Damit ist ein Gleichgewicht zwischen den Nettolohneinkommen der Beschäftigten und der Rentnerinnen gegeben. Und das aus unserer Sicht ist sozusagen der wesentliche Punkt bei der ganzen Diskussion um die Stabilisierung des Rentenniveaus. Das ist auch für alle Beschäftigten, auch für die jungen Beschäftigten ein Gewinn, weil immer mehr Renten gezahlt werden, als an zusätzlichen Beiträgen entstehen, auch wenn gerne wiederholt das Gegenteil behauptet wird. Wenn man diese Niveaustabilisierung dann nach 31 zurücknehmen würde, was ja auch ständig gefordert wird, würde es bedeuten, dass bis 31 sehr wohl mehr Kosten entstehen, danach aber die Renten eben nicht höher sind und dann würde tatsächlich eintreten, was behauptet wird, nämlich dass die jungen Generationen nur zahlen und selber nichts von hätten. Deswegen ist für uns ganz klar, dass das Niveau stabilisiert werden muss und am besten dauerhaft stabilisiert werden muss, weil das ist sozusagen der echte Gewinn für alle Generationen. Danke.
Vielen Dank. Und von der Rentenversicherung Frau Brüggemann-Borg.
Gerne. Genau. Ja, das Rentenniveau, also genauer gesagt das Nettorentenniveau vor Steuern, das ist ja gerade das Verhältnis einer Standardrente, also einer Rente mit 45 Entgeltpunkten zu einem Durchschnittsentgelt. Und seit 2024 liegt dieses Verhältnis bei 48%. Bei einer Verlängerung der Haltelinie werden die Renten bis zum Jahr 2031 fortgeschrieben mit der Veränderung der Löhne, also angepasst mit der Veränderung der Löhne. Das heißt, die Renten steigen mit den Löhnen jeweils vor Steuern und nach Berücksichtigung der Sozialversicherungsbeiträge. Dadurch bliebe das Verhältnis, also dieses Rentenniveau, bis Mitte 2032 konstant bei 48%. Ohne die Verlängerung der Haltelinie würden die Renten ab 2026 mit der bislang anzuwendenden Formel angepasst werden. Und in dieser Formel, das hatte ich eben schon kurz erläutert, wirkt sich neben der Lohnentwicklung, dem Lohnfaktor, unter anderem der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor auf die Höhe der Rentenanpassung aus. Und dieser Nachhaltigkeitsfaktor, der dämpft eben die Rentenanpassung, wenn zusätzliche Finanzbedarfe in der Rentenversicherung entstanden sind. Wenn der Nachhaltigkeitsfaktor wirkt, dann steigen die Renten eben nicht 1:1 mit den Löhnen, sondern der Anstieg wird gedämpft. Und durch diesen Anstieg bei den Rentenanpassungen wird auch der Ausgabenanstieg in der Rentenversicherung gedämpft. Ohne Verlängerung der Haltelinie würde das Rentenniveau nach derzeitigem Stand ab 2028 unter 48% sinken. Im Jahr 2031 läge es bei 47%. Das ist alles zum Stand Gesetzentwurf, also um 1 Prozentpunkt niedriger im Vergleich zur Entwicklung mit Verlängerung der Haltelinie. Nach 2031 gilt dann wieder die Rentenanpassungsformel mit den Dämpfungsfaktoren. Und bei Verlängerung der Haltelinie bis zum Jahr 2031 wird auch der Nachhaltigkeitsfaktor nach 2031 wieder eingesetzt. Und das Rentenniveau sinkt dann eben unter 48%. 2040 läge es dann bei 46%. Das wäre dann immer noch 1 Prozentpunkt mehr beim Rentenniveau, das es dann hat im Vergleich zu der Rechnung oder im Vergleich zu dem Szenario, in dem die Haltelinie nicht verlängert wird bis zum Jahr 2031. Das Rentenniveau läge dadurch dauerhaft um 1 Prozentpunkt höher.
Vielen Dank, Frau Brüggemann-Borg. Frau Klose, bitte.
Okay, dann mache ich das gerne. Meine nächste Frage geht an die Arbeitnehmerkammer Bremen. Wie bewerten Sie die Beitragssatzentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung mit Blick auf die Beitragssatzobergrenze bis zum Jahr 2030 und in den kommenden 15 Jahren?
Vielen Dank. Herr Brosig, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Blick auf die Rechtslage und die Fakten. Wir haben eine Beitragssatzobergrenze jetzt noch bis 2030 von 22%. Und nach dem geltenden und jetzt geplanten Recht werden wir einen Beitragssatz dann von lediglich 20% haben. Erwartet wird, dass wir 2040 auch bei 21,4% nur liegen. Das sind Beitragssätze, die auch im Rahmen beispielsweise Diskussionen ums Rentenreformgesetz vor vielen Jahrzehnten 1992 völlig akzeptabel waren, als akzeptabel galten über die Parteien hinweg. Und wir meinten, dass man zu so einem Verständnis zurückkehren sollte, dass also die jetzt geschätzte Beitragssatzentwicklung eine wirklich unproblematische ist und dass man wirklich auf diesem Weg der Leistung statt der Beitragsorientierung sozusagen vom Rentenniveau weitergehen sollte. Wir finden, Beitragssatzbegrenzung generell in den Sozialversicherungen ist kein Wert an sich aus Sicht der Versicherten, zumal im demografischen Wandel. Wir haben gesehen in der Befragung, die wir gemeinschaftlich mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund durchgeführt haben, dass für Versicherte eben nicht die Beiträge, sondern die Leistung Priorität haben. Wir haben im letzten Jahr ermittelt, dass 63% der Sozialversicherten sogar zu etwas höheren Beiträgen für ein stabiles Rentenniveau bereit wären und weitere 12% sogar zu deutlich höheren Beiträgen, wenn das Rentenniveau wieder steigen würde. Interessanterweise ist dieser Wert von 12% unter den Jüngeren unter 30 noch mal deutlich höher, das sind dann 23%. Für uns ist sozusagen die notwendige Einsicht, gute Renten kosten gutes Geld, von nichts kommt nichts, von einem sehr niedrigen Beitragssatz von 18,6%, auch im internationalen Vergleich niedrig, werden wir keine guten Renten hinbekommen. Und da ist eben die Frage, wessen Geld wird genommen und in welches System geht das? Und für uns ist klar, eine paritätisch finanzierte Rentenversicherung, ein Umlagesystem, eine Sozialversicherung mit einem breiten Leistungskatalog, also ist ja auch nicht nur Altersrente, ist beispielsweise auch die Erwerbsminderungsrente, das ist ein nachhaltig gutes Geschäft, auch für die heute Jungen. Kollege Schäfer hat eben einiges dazu gesagt. Und jedenfalls deutlich besser als Individualvorsorge. Deswegen würden wir sagen, insbesondere bei einer lohnersetzenden Versicherung wie der gesetzlichen Rentenversicherung, den Beitragssatz angemessen steigen lassen für gute Leistungen dann eben auch in der weiteren Zukunft. Das ist im Interesse der Jüngeren. Wenn überhaupt Beitragssatzexplosion, die immer behauptet wird, dann haben wir die eher im Gesundheitsbereich. Da sollte man aber wiederum mit Blick auf die Interessen der Versicherten und der Beschäftigten in dem Bereich dann reformieren.
Okay. Vielen Dank, Frau Klose.
Vielen Dank. Nächste Frage geht an den DGB mit Bitte um eine kurze Antwort. Wie bewerten Sie die Erstattungsregel für die Kosten der sogenannten Mütterrente durch den Bund?
Herr Schäfer, bitte.
Ja, vielen Dank. Kann ich kurz machen. Das finden wir notwendig, haben wir auch immer angemahnt. Es blieben noch 20 Milliarden offen, die sozusagen für die Mütterrenten 1, 2 davor sozusagen. 23 Milliarden sind es mittlerweile, okay, genau. Also sehr viel Geld jedenfalls, die sozusagen für alle vor Juni 99 registrierten Kindererziehungszeiten zu erstatten wären. Das wäre innerhalb immerhin fast 1,5 Prozentpunkte, lohnt sich.
Frau Klose, bitte.
Vielen Dank. Die letzte Frage geht an Verena Bentele vom VDK. Wie bewerten Sie die vollständige rentenrechtliche Gleichstellung von Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder?
Frau Bentele, bitte.
Ja, herzlichen Dank, liebe Frau Klose, für die Frage. Ich nehme an, auch eine kurze Antwort. Ganz grundsätzlich, hier im Ausschuss wissen ja viele, wie die Mütterrente funktioniert. Da draußen in der Debatte bin ich mir da nicht immer so ganz sicher, ob das jedem so klar ist. In dem Wort Mütterrente wird ja suggeriert, dass das Muttersein belohnt wird, aber es geht um was ganz anderes. Es geht ja darum, dass der Verdienstausfall oder eben die Doppelbelastung aufgrund von Kindererziehung und Arbeit wird hier ausgeglichen. Und deswegen, wenn man in den ersten 3 Jahren erwerbstätig ist, wird das zusammen mit dem Lohn aus auch nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze bei der Rente berücksichtigt. Da gibt es also auch keine Überversorgung oder falschen Anreize. Und auch das ist extrem wichtig zu wissen. Was wir aber wissen, gerade in den Jahren nach der Geburt kommt es oft zu Lohndiskriminierungen, Karriereeinbrüchen oder eben auch Erwerbseinbrüchen. Und das ist eben wirklich dramatisch für die Frauen, wirkt sich oft auf das restliche Leben aus, verbaut viele Karriere- und Verdienstoptionen. Und ganz zu schweigen eben auch von den alltäglichen Problemen durch die fehlende Kinderbetreuung, hat sie eben wirklich eine ganz wichtige Bewandtnis mit der Mütterrente, die nicht zu unterschätzen ist. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Bentele. Es ist schwierig mit der Zeit zu erkennen, deswegen bimmel ich da mit der Glocke etwas mehr. Dann gehen wir zur Runde der Bündnis 90 Die Grünen. Herr Professor Grau, bitte.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Frage richtet sich an das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, an Frau Dr. Stein. Wie beurteilen Sie das Festhalten an der Sicherung des Rentenniveaus bei 48% im Hinblick auf die Entwicklung der Altersarmutsgefährdungsquote? Wie würde sich die Altersarmut bei einem Absinken des Rentenniveaus ohne eine Niveausicherungsklausel entwickeln?
Ja, Frau Stein, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Das Festhalten am Rentenniveau von 48% ist aus Sicht der Armutsvermeidung im Alter entscheidend. Empirisch zeigt sich klar, sinkt das Rentenniveau, steigt die Altersarmutsgefährdung. Seit 2013 erfasst Eurostat auch die Armutsgefährdungsquote getrennt nach Altersgruppen und hier zeigen sich klare Unterschiede. Bei den unter 65-Jährigen ist die Armutsgefährdungsquote seit etwa 2015 leicht gesunken, was sicher auch am Mindestlohn und der guten Arbeitsmarktlage liegen dürfte. Bei den über 65-Jährigen ist die Quote im gleichen Zeitraum aber deutlich gestiegen. Daher kann man ganz deutlich sagen, wenn das Rentenniveau in der jetzigen Phase nicht stabilisiert wird, wird es in den nächsten 15 Jahren voraussichtlich um 3 Prozentpunkte sinken. Und das würde dann dazu beitragen, dass die Armutsgefährdungsquote im Alter weiter steigt. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass die Sicherung des Rentenniveaus nicht nur eine Maßnahme gegen Altersarmut ist. Darüber hinaus verbessert sie vor allem auch die Lebenslage aller Rentnerinnen und Rentner in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und zwar nicht nur der heutigen, sondern auch der zukünftigen Generation. Und damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur sozialen Stabilität und generationenübergreifender Fairness im Rentensystem. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Stein. Herr Grau, bitte.
Ja, vielen Dank. Nochmals eine Frage an Frau Dr. Stein. Jetzt, wie beurteilen Sie das Festhalten an der Sicherung des Rentenniveaus bei 48% im Hinblick auf die Frage der Generationengerechtigkeit? Ist aus Ihrer Sicht das Argument nachvollziehbar, dass auch die heute Jungen von einem Festhalten an der Niveausicherung profitieren werden?
Frau Stein, bitte.
Danke für die Frage. Ja, genau diese Frage hat das IMK gemeinsam mit den Forschern Camilo Che und João Domingues Semiano von der HTW Berlin untersucht. Ausgangspunkt war damals die öffentliche Debatte um das gescheiterte Rentenpaket 2, in der oft behauptet wurde, ohne dass es hierfür eine faktenbasierte Evidenz gegeben hätte, dass die Rentenreform zulasten der jungen Generation gehen würde. Wir wollten wissen, ob das stimmt und haben dafür mit dem neuen dynamischen Rentenversicherungsmodell simuliert, wie sich die Rentenreform auf die Jungen auswirken würde. Die Ergebnisse zeigen eindeutig, alle Generationen profitieren von einer Stabilisierung des Rentenniveaus. Das gilt übrigens auch für das geplante Rentenpaket 2025. Das zeigt sich erstens an einem höheren Sicherungsniveau in der Zukunft, zweitens daran, dass für alle Geburtsjahrgänge die zusätzlichen Rentenzahlungen höher sind als die zusätzlichen Beiträge und drittens an einer positiven Renditeberechnung, also die belegt, dass so eine Reform die Rentenrendite für alle Generationen verbessern würde. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Grau, bitte.
Eine weitere Frage nochmal an Frau Dr. Stein. Wie beurteilen Sie die Wirkung einer Einbeziehung weiterer Berufsgruppen wie bislang unzureichend abgesicherter Selbstständiger, Abgeordneter und perspektivisch auch Beamter in die gesetzliche Rentenversicherung vor dem Hintergrund der Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung der nächsten 15 bis 20 Jahren?
Frau Dr. Stein, bitte.
Ja, die Finanzierung der gesetzlichen Rente hängt maßgeblich von der Zahl der Beitragszahlenden ab. Deshalb ist auch eine breite Absicherung in der ersten Säule der Alterssicherung erforderlich. Es wäre daher auch sinnvoll, weitere Gruppen von Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen, etwa Abgeordnete, was zugleich auch ein wichtiges Vertrauenssignal an die Bevölkerung senden würde. Selbstständige, da würden auch insbesondere jene, die bislang nur unzureichend abgesichert sind, im Alter davon profitieren. Und Arbeitnehmer in kammerfähigen Berufen, die sich bisher von der Versicherungspflicht befreien lassen können. Und wir sollten grundsätzlich auch diskutieren, wie wir Beamte in eine erwerbstätigen Versicherung mit einbeziehen können. Allerdings muss man da bedenken, dass das kurz- und mittelfristig jetzt die Einnahmen der Rentenversicherung nicht stärken würde, da schon aus rein rechtlichen Gründen eine längere Übergangszeit notwendig wäre. Und der Bund, Länder und Kommunen müssen auch über Jahrzehnte wahrscheinlich auch doppelte Zahlungsverpflichtungen leisten, also Pensionen für Bestandsbeamte und Rentenbeiträge für Neurentner. Aber möglicher Ansatz wäre, sich da am österreichischen Modell anzuorientieren. Dort haben sie unter anderem ja auch die Zahl der Neuverbeamtungen reduziert. Das würde dazu auch langfristig dazu führen, dass mehr sozialversicherungspflichtliche Beschäftigung entstehen würde. Aber was ganz zentral ist für eine stabile Einnahmenbasis der Rentenversicherung, ist vor allem der Arbeitsmarkt mit hoher Beschäftigung, guten Löhnen und einer positiven Wirtschaftsentwicklung. Und darüber hinaus könnte auch eine gezielte Arbeitsmigration helfen, nicht nur den Fachkräftebedarf zu decken, sondern das würde sich auch positiv auf die Einkommensbasis der Rentenversicherung auswirken. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Grau, bitte.
Vielen Dank. Nochmals eine letzte Frage an Frau Dr. Stein mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie beurteilen Sie die Finanzierung der Kosten der Niveausicherung aus dem Haushalt im Vergleich zu Beitragserhöhungen?
Frau Stein, bitte.
Ja, vieles wurde vorher schon gesagt. Ich finde es gut, dass der Bund sich im Rentenpaket 2025 stärker mit Bundesmitteln an der Finanzierung beteiligen möchte, aus den vorher genannten Gründen, dass die zum Beispiel die versicherungsfremden Leistungen, die Mütterrenten 1 und 2 vollständig aus Beitragszahlungen bezahlt werden. Andererseits aus der reinen Logik des Rentensystems würde eine Stabilisierung des Rentenniveaus grundsätzlich eine Finanzierung über Beiträge nahelegen, weil das deutsche Rentensystem basiert auf dem Äquivalenzprinzip. Das besagt, dass zwischen den eingezahlten Beiträgen der Versicherten und den späteren Rentenleistungen ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Aber gegeben, dass in der Rentenversicherung viele Sachen einfach nicht richtig geordnet sind, finde ich es richtig, dass der Bund höhere Beiträge zur Finanzierung der Rentenversicherung bezahlt. Dankeschön.
Herr Grau, bitte.
Vielen Dank. Und jetzt auch noch mal diese Frage an die deutsche Rentenversicherung. Wie beurteilen Sie die Finanzierung der Kostenniveausicherung aus dem Haushalt, vor allem aber auch im Hinblick auf Verteilungsgerechtigkeit und Frage der Generationengerechtigkeit, bitte?
Frau Brüggemann-Borg.
Ja, die Verlängerung der Haltelinie aus dem Bundeshaushalt, wenn wir die nicht hätten, dann müsste die aus der Rentenversicherung finanziert werden über einen höheren Beitragssatz. Und wenn die Haltelinie verlängert wird und die Mehrausgaben durch einen Beitragssatzanstieg bezahlt werden müssen, dann würde der Beitragssatz im Jahr 2032 um 0,5 Prozentpunkte höher liegen. Genau, jetzt fragten Sie nach den Verteilungswirkungen. Ja, die Verteilungswirkungen ergeben sich zum einen daraus, dass die Haltelinie fortgesetzt wird und zum anderen daraus, dass wir eine Erstattungslösung haben. Nach den bislang geltenden Regeln ist es ja so vorgesehen, dass bei zusätzlichen Kosten oder Mehrausgaben in der Rentenversicherung diese verteilt werden auf die Beitragszahlenden, die Rentenbeziehenden und den Bund. Wenn wir jetzt eine Verlängerung der Haltelinie haben, dann ist dieser Mechanismus teilweise außer Kraft gesetzt, weil die Renten nach Maßgabe der Haltelinie angepasst werden und nur mit den Löhnen steigen. Genau. Aber die Zeit ist um. Ich weiß nicht, soll ich noch weiter?
Nein, die Zeit ist um. Vielen Dank. Wir gehen in die nächste Runde, die der Linken. Frau Vollert, bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank. Meine Frage geht an den VdK. Sehr geehrte Frau Bentele, wie bewertet der Sozialverband VdK die Stabilisierung des Rentenniveaus bis 2031 bei 48%?
Frau Bentele, bitte.
Ganz herzlichen Dank, Frau Abgeordnete, für die Frage. Für uns als Sozialverband VdK ist natürlich das Rentenniveau wichtig und für unsere über 2,3 Millionen Mitglieder ist es keine abstrakte Ziffer, sondern genau wie die Lohnentwicklung ist es natürlich die entscheidende Frage und Stellschraube, die gedreht werden muss, damit die Mitglieder wissen, wie hoch die Rentenerhöhung im nächsten Juli ausfällt. Und das entscheidet dann darüber, ob die Mitglieder beruhigt sein können, dass sie beispielsweise Mieterhöhungen bezahlen können, dass sie Lebenshaltungskosten, die steigen, ausgleichen können oder dass sie auch mal eine kaputte Waschmaschine ersetzen können. Deswegen ist das schon eine der wichtigen Weichenstellungen, die Bundesregierung hier vornimmt, die natürlich, und das ist auch nicht zu unterschätzen, auch das Vertrauen aller Generationen in die gesetzliche Rentenversicherung extrem stärkt, weil der Gap eben nicht ist alt und jung, sondern Menschen, die viel Geld haben und Menschen, die wenig Geld haben. Und bei denen mit wenig Geld spielt natürlich die gesetzliche Altersvorsorge wirklich die wichtigste Rolle und ist die Basis ihrer Absicherung eben auch im Alter. Und deswegen ist für uns im VdK natürlich das Thema Rentenniveau wichtig. Und ich bin deswegen froh, dass in dem Gesetz die Stabilisierung für die nächsten 6 Jahre klar ist und die Renten so steigen wie die Löhne. Und dass eben auch durch die Steuerfinanzierung hier wohlhabende Personen und Personen in freien Berufen, Abgeordnete, Beamtinnen und Beamte, alle, die noch nicht in der Rentenversicherung einbezogen sind, sich an dieser Niveausteigerung und der Finanzierung eben auch beteiligen. Natürlich auch unsere Abgeordneten, die natürlich irgendwann hoffentlich in der Rentenversicherung versichert sind, beteiligen sich so eben an den Kosten. Klar ist natürlich, die Vorgängerregierung war da etwas mutiger und wollte eigentlich bis 2039 stabilisieren. Und auch der Referentenentwurf der jetzigen Regierung war da etwas hoffnungsvoller. Da stand nämlich noch drin, dass man 2029 zumindest prüfen würde, ob man die Haltelinie nach 2031 verlängern würde. Und das ist leider gestrichen worden. Aber die Stabilisierung kann eben auch dauerhaft funktionieren. Und das ist, finde ich, auch nochmal wichtig, wenn wir die brachliegenden Arbeitsmarktpotenziale beispielsweise von Frauen, die oft in der Teilzeitfalle festhängen, oder auch von Migrantinnen und Migranten deutlich mehr ausschöpfen und uns natürlich auch die Einnahmeseite anschauen würden. Dazu haben wir in der Stellungnahme ein 5-Punkte-Programm mit vorgelegt und wir haben auch mit den jungen Ökonomen von Fiscal Future
uns Gedanken gemacht über das Thema der Steuerfinanzierung durch die Rentenversicherung und vor allem eben der nicht beitragsgedeckten Leistungen, die nicht in vollem Umfang rückerstattet werden aus dem Haushalt. Und das eben auch anzupacken, indem beispielsweise sehr hohe Erbschaften deutlich höher besteuert würden, wäre extrem wichtig. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Bentele. Frau Vollert, bitte.
Vielen Dank. Noch eine Frage an den VdK. Frau Bentele, Sie hatten ja gerade schon die Möglichkeit angeschnitten, dass Abgeordnete in die Rentenversicherung einbezogen werden könnten. Wie kann aus Ihrer Sicht ein höheres Rentenniveau finanziert werden und welches Rentenniveau halten Sie eigentlich für angemessen bzw. auch nötig?
Frau Bentele, bitte.
Vielen Dank für Ihre Frage. Ganz spannend ist, wir haben am Wochenende eine Umfrage in Auftrag gegeben und bei dieser CY-Umfrage kam ganz deutlich zutage, dass die Mehrheit der Menschen durchaus der Meinung ist, dass alle in die Rentenversicherung einbezogen werden sollten, also eben auch Abgeordnete, Beamtinnen, Beamte und Selbstständige, um damit eben ein dauerhaft stabiles und natürlich im besten Fall auch höheres Rentenniveau damit zu finanzieren. Und das eben kann dann eben wirklich das Fundament sein, auch für die Menschen im Alter, für die eben ja vor allem das gesetzliche Rentenniveau und die Rentenversicherung entscheidend ist, ob sie im Alter gut leben können, natürlich auch in dem Wissen, dass sie jahrzehntelang in dieses System eingezahlt haben und das für sie eben wirklich auch ihr Sparfonds sozusagen ist. Im Moment sind in aller Munde ETFs, aber nicht jeder managt auf seinem Handy ETFs und hat Geld dafür, um in diese einzuzahlen. Deswegen ist wirklich die Rentenversicherung für die Menschen im Land, für breite Bevölkerungsschichten, die sogenannte Mittelschicht, eben immer noch wirklich die verlässliche Größe. Und damit kann eben wirklich auch sehr viel Vertrauen wiederhergestellt werden und zurückgewonnen werden. Und dieses Versprechen eben auch den jungen Menschen zu geben, finde ich eben wirklich auch zentral, gerade auch in diesen Zeiten, die wir haben, wo viel Verunsicherung gerade auch nicht dazu führt, dass viele Menschen in die soziale Sicherung und die Funktionsfähigkeit von Demokratien eben auch vertrauen.
Vielen Dank, Frau Bentele.
Vielen Dank.
Frau Vollert.
Vielen Dank. Ein letztes Mal an Frau Bentele. Wie bewertet der Sozialverband VdK die aktuell geplanten Maßnahmen der Bundesregierung im Bereich der Rente und Alterssicherung ganz allgemein?
Frau Bentele, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Für uns im VdK ist natürlich das Wichtigste und Relevante, dass wirklich mit einer guten Absicherung im Alter hier Weichen gestellt werden. Das gilt beispielsweise auch für die Mütterrente, die besonders für Frauen relevant ist, die natürlich die besonders betroffene Gruppe sind von Altersarmut. Die Frage für viele Frauen ist eben heutzutage, können sie Vollzeit arbeiten, können sie Kinderbetreuung nutzen und Karriere und Familie vereinbaren. Viele Frauen früher konnten das nicht. Und deswegen ist gerade auch eben die Absicherung in der Rentenversicherung durch eine stabile Mütterrente entscheidend und wichtig. Und gerade eben für die vielen Mütter, für die 20 Euro im Monat eben wirklich viel Geld sind, könnte man da deutlich mehr machen, indem auf der einen Seite, und das finde ich super wichtig, wirklich einiges getan werden könnte, indem in der Grundsicherung der Freibetrag, den es ja für die betriebliche und die Riester-Rente schon gibt, von 281 Euro eben auch für die Grundsicherung im Alter für die gesetzliche Rentenversicherung gegeben wird. Das ist ein relevanter und wichtiger Punkt. Und das andere ist eben tatsächlich auch die Möglichkeiten hier zu verbessern für die Mütter, heutzutage natürlich auch durch die Vereinbarkeit besser vorzusorgen. Ganz eindeutig ist aber auch wichtig für uns im VdK ist eben, dass viele Menschen, Männer und Frauen eben aber auch länger und gesund bis zur Regelaltersgrenze arbeiten können. Auch da liegt wirklich ein ganz riesiges Potenzial, das wir hier sehen, dass wirklich auch da die Arbeitgeber gefragt und gefordert sind, wie Kinderbetreuung und Pflege mit der Arbeit vereinbar sind, aber eben auch, wie ein gesundes und gutes Arbeiten bis zur Regelaltersgrenze funktionieren kann.
Vielen Dank, Frau Bentele. Okay, dann geht's weiter mit der Runde der CDU-CSU. Herr Rettig, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage oder beziehungsweise zwei ganz kurze Fragen gehen an DRV-Bund. Erste Frage, würde das Rentenniveau nächstes Jahr oder übernächstes Jahr absinken, wenn wir jetzt keine Entscheidung zur Stabilisierung des Rentenniveaus treffen würden? Und zweite Frage, weil das ja in der aktuellen Diskussion auch immer wieder Thema ist, gibt es denn überhaupt die Möglichkeit in Deutschland, dass wir durch eine Absenkung des Rentenniveaus auch Rentenkürzungen erleben würden?
Frau Brüggemann-Borg, bitte.
Ja, ohne Verlängerung der Haltelinie ab 2026 könnte das Rentenniveau nach den aktuellen Vorausberechnungen im nächsten und im übernächsten Jahr bei rund 48% liegen. Also auch ohne Verlängerung der Haltelinie bei 48%. Ab 2029 würde es zum derzeitigen Stand dann eben dauerhaft unter die 48% sinken. Genau, und die zweite Frage, das ging um Rentenkürzung, genau. Ja, nach dem geltenden Recht, da gibt es ja die sogenannte Rentengarantie. Rentenkürzung, also eine Verringerung des aktuellen Rentenwertes, sind ausgeschlossen. Häufig kursiert aber dieser Begriff jetzt im Zusammenhang damit, was erwartet wird für die Zukunft. Und wenn man jetzt in die Zukunft guckt und erwartet bestimmte Rentensteigerungen und dann gibt es einen anderen Vorschlag, der auch Rentensteigerungen erwartet oder nachdem sich auch Rentensteigerungen ergeben würden, die aber dann geringer ausfallen, dann wird das auch manchmal als Rentenkürzung interpretiert. Aber das sind eben keine echten Rentenkürzungen, sondern echte Rentenkürzungen, also wirklich eine Verringerung des aktuellen Rentenwerts, die sind ausgeschlossen im geltenden Recht.
Vielen Dank, Herr Rettig, bitte.
Vielen Dank. Dann eine Frage an die BDR, an Herrn Gunke. Sieht der Gesetzentwurf lediglich eine Stabilisierung des Rentenniveaus bis zum Jahr 2031 vor oder ergibt sich aus dem Gesetzentwurf eine dauerhafte Erhöhung des Rentenniveaus und wenn ja, in welcher Höhe?
Herr Gunke, bitte.
Der Gesetzentwurf führt auch über das Jahr 2031 hinaus zu einem höheren Rentenniveau, voraussichtlich um einen Prozentpunkt nach den Berechnungen des Gesetzentwurfs. Und die deshalb zu erwartenden Mehrausgaben liegen im Jahr 2031 zunächst bei etwa 11,5 Milliarden Euro und die steigen dann im Zeitverlauf an und 2040 werden es dann etwa 14,5 Milliarden Euro mehr Ausgaben deshalb sein.
Vielen Dank, Herr Gunkel. Herr Rettig, bitte.
Vielen Dank. Noch eine weitere Frage auch an Herrn Gunkel von der BDA. Die Konstruktion der einseitigen Haltelinie, die jetzt hier im Gesetzentwurf steht, betrifft ja nur das Rentenniveau. Ist sie dennoch vergleichbar mit der bisherigen Konstruktion, wo wir sowohl Haltelinie für das Rentenniveau als auch für die Beiträge hatten? Oder wo sind aus Ihrer Sicht die Unterschiede?
Herr Gunkel, bitte.
Ja, also zwischen beiden gibt es Unterschiede. Bei der doppelten Haltelinie, als sie galt, da war geregelt, dass der Beitragssatz auf 20% nach oben und das Rentenniveau auf 48% nach unten begrenzt wurde. Der Bund wäre dann, wenn diese Haltelinie gegriffen hätte, es ist ja nicht dazu gekommen, wäre dann mit einem zusätzlichen Bundeszuschuss eingesprungen, wenn die Renten bei einem Beitragssatz von 20% sonst nicht mehr hätten finanziert werden können. So war das im Sozialgesetzbuch vorgesehen. Und jetzt ist aber eine andere Konstruktion vorgesehen. Der Bund soll die Kosten der Rentenniveaugarantie der Rentenversicherung erstatten und eine Beitragssatzgarantie gibt es nicht mehr. Stattdessen werden einseitig die Rentner geschützt, aber nicht mehr die Beitragszahler vor einer Beförderung.
Herr Rettig, bitte.
Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Professor Werding. Sie haben in Ihrer Stellungnahme ja auch auf die Bedeutung des Nachhaltigkeitsfaktors hingewiesen. Und jetzt haben wir eben auch schon gehört, dass es auch die Einschätzung gibt, dass es gut sei, dass jetzt durch die Aussetzung des Nachhaltigkeitsfaktors bis zum Jahr 2031 die Renten gleichmäßig mit den Löhnen steigen. Was war denn aus Ihr oder was war denn damals der Grund, weshalb der Nachhaltigkeitsfaktor unter Ulla Schmidt eingeführt wurde? Wie bewerten Sie das und würden Sie es grundsätzlich bewerten, wenn der Nachhaltigkeitsfaktor auch künftig beibehalten wird?
Herr Professor Werding, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wenn man ein bisschen längerfristig zurückschaut, stellt man fest, dass in größeren Zeitabständen das Sicherungsziel der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland angepasst worden ist. Wir hatten lange Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bruttolohnorientierten Rentenanpassungen. Das heißt, da wurde sowas wie das Bruttorentenniveau konstant gehalten, was, wenn die Beitragssätze zu steigen beginnen, zu einer Art Überversorgung der Rentner führt. Man hat dann eine ganze Zeit lang von 1992 bis Anfang der Nullerjahre versucht, das Nettorentenniveau konstant zu halten, auch mit leicht sich ändernden genauen Vorschriften. Und es ist dann im Grunde so in dieser Reformphase Anfang der Nullerjahre erstmalig offen eingestanden worden, dass gegen die demografische Alterung, die damals anfing, sich zu entfalten, in den 10er Jahren eine Pause gemacht hat und jetzt eben mit vollem Schwung wieder losgeht, dass dagegen eine Stabilisierung des Nettorentenniveaus eigentlich nicht machbar ist, sondern dass wir eine Umschichtung brauchen. Ja, also im demografischen Alterungsprozess ein Umlageverfahren zu stärken, ist so ein bisschen wie wenn jetzt der erste Schnee fällt und wir versuchen mit dem Schlitten dann bergauf zu fahren. sondern ja, das ist anstrengend, weit kommt man da nicht. Was man stattdessen tun müsste, wäre das Sicherungsniveau, das umlagefinanziert ist, kontrolliert. Und genau dafür diente dann der Nachhaltigkeitsfaktor, herabzuschleusen, aber die entstehende Lücke natürlich zu schließen mit kapitalgedeckter Vorsorge. Diesen Plan haben wir Anfang der Nullerjahre in dem zweiten Punkt nicht sehr effektiv umgesetzt. Aber genau da könnte man jetzt im Grunde weitermachen. Und so sehe ich eigentlich die Reformnotwendigkeiten, vor denen wir stehen. Jetzt das Absinken des Sicherungsniveaus ein paar Jahre auszusetzen, weil wir vielleicht auch nicht schnell genug sind, mit ergänzender Kapitaldeckung, die dann wirklich die nötige Breitenwirkung entfalten kann. Das mag irgendwie noch hinkommen, aber das auf Dauer ist im Grunde, wie ich schon gesagt habe, im Grunde eine Politik gegen den Trend der demografischen Alterung, eine Überbelastung im Grunde dann auch auf Dauer der aktiv Versicherten, die für die Jüngeren, wenn sie dieselben Mehraufwendungen, die sie in die höheren Umlagebeiträge stecken müssen, gegeben solche Rechtsänderungen, doch stark belastet, weil sie, wenn sie eine gut gemachte kapitalgedeckte Altersvorsorge mit denselben Mitteln besparen dürften, im Alter wesentlich mehr davon hätten. Also im Grunde Nachhaltigkeitsfaktor als kein schöner, aber ein Reformtrend, der zu den demografischen Notwendigkeiten passt. Und die Frage, wie wir damit jetzt in Zukunft fortfahren, im Grunde schon eine wichtige Frage, die sollte man auch sehr ernsthaft prüfen. Aber ohne sonstige Maßnahmen zur Stabilisierung des Rentensystems diese Haltelinie zu ziehen, da habe ich mich seit 2018, da ging die Diskussion ja los, eigentlich konsistent gegen ausgesprochen.
Danke, Herr Professor Werding. Herr Rettig.
Vielen Dank. Noch eine Frage an Herrn Gunkel von der BDA. Herr Schäfer vom DGB hat ja eben gesagt, dass die Haltelinie auch gut sei für die junge Generation. Teilen Sie das?
Herr Gunkel, bitte.
Also rein formell ist es so, dass das Rentenniveau auch in den nächsten Jahren aufgrund der jetzigen gesetzlichen Regelung höher ist. Aber in den nächsten Jahren werden wir uns das wahrscheinlich auch noch leisten können. Die Frage ist eben, ob in 20, 30 Jahren, wenn die Beitragssätze so steigen, wie das aktuell prognostiziert wird, und wenn wir sehen, wie der Bund schon heute Finanzierungsprobleme hat, die Rente zu finanzieren, überhaupt seinen Haushalt zu finanzieren, ob es dann wirklich dazu kommt, dass das Rentenniveau dann höher sein wird. Fakt ist ja, dass die zusätzlichen Mittel für das Rentenpaket vom Bund finanziert werden sollen. Der Bund hat heute nicht das Geld. Die Aufwendungen, die er tätigen muss, steigen aber enorm in der Höhe. Fakt ist also, das Rentenpaket wird schuldenfinanziert und die Schulden werden die Jüngeren zahlen.
Vielen Dank. Vielen Dank. Dann ist auch diese Runde beendet und wir gehen wieder in die Runde der AfD. Frau Schielke-Ziesing, bitte.
Ja, vielen Dank. Die erste Frage geht an Professor Werding. Würde ich dann auch gleich weitermachen mit dem Rentenniveau. Also wenn das Rentenniveau bis 2031 bei 48% festgehalten wird, wer gewinnt und wer bezahlt? Also wie werden die Lasten Ihrer Meinung nach zwischen den Jüngeren und den Älteren verteilt? Und sind Sie derselben Auffassung wie Frau Dr. Stein, dass auch die jüngere Generation so eine positive Renditeerwartung hat, dass eigentlich alles gut ist?
Herr Professor Werding, bitte.
Dankeschön. Ja, also ich glaube, die ganz entscheidende Frage ist, was passiert nach 2031? Wir stehen jetzt nach den Vorausberechnungen der Deutschen Rentenversicherung Bund, die ich auch für sehr plausibel halte, zunächst mal vor 3 Jahren, wo hier sukzessive eine Lücke aufgegangen wäre zwischen 48% als Zielsicherungsniveau und dem, was bei Anwendung des Nachholfaktors passieren würde. Wenn der eine Prozentpunkt beim Sicherungsniveau, der da im Grunde aufläuft, über diese 3 Jahre festgehalten wird, haben wir eine Art dauerhafte Belastung. Wenn, was im politischen Prozess ja auch lange diskutiert wurde, die Haltelinie insgesamt noch länger gezogen wird, dann haben wir eine sehr viel höhere dauerhafte Belastung für jüngere Versicherte. Also es kommt eigentlich sehr darauf an, was man nach 2031 macht. Insofern hängt das im Grunde auch an der weiteren Entwicklung dieses Gesetzentwurfs. Außerdem ist unter den bisherigen Plänen, letzte Legislaturperiode, wo eine Beitragsfinanzierung vorgesehen war für eine Haltelinie, die definitiv bis 39 reichen sollte, sehr viel leichter zu sagen, wer da belastet wird. Jüngere Versicherte, Aktivversicherte, die eben entsprechend höhere Beitragssätze zahlen müssen. Wenn man, wie jetzt vorgesehen, stattdessen eine Steuerfinanzierung vorsieht, dann ist sehr, sehr viel schwerer zu beurteilen, wo eigentlich dann die finanzielle Belastung hingeht. Es wurde eben die Möglichkeit angesprochen, dass wir faktisch eine Art Kreditfinanzierung haben im Gesamtkontext des Bundeshaushaltes. Auf jeden Fall haben wir eine Finanzierung, ja, irgendwie so durch das Gesamtaufkommen an Steuern aus allen möglichen Quellen. Ob da dann gezielt Anpassungen bei einzelnen Steuern vorgenommen werden müssen, um auch diese zusätzlichen Belastungen des Bundeshaushalts zu tragen, das ist alles schwer zu beurteilen. Also wenn man einmal so den vergleichsweise transparenten Raum der Sozialversicherung mit Einnahmen und Ausgaben, eben vor allem Beitragseinnahmen, verlässt, eine Steuerfinanzierung vorsieht, dann ist das im Grunde schwer weiter zu verfolgen, wobei die Last natürlich trotzdem irgendwo bleibt. Also wir haben im Grunde von den Mehrausgaben her einen klaren Anhaltspunkt dafür, was an Mehrbelastung anfällt, und müssen im Grunde, wenn wir uns so das Altersstruktur der Steuerzahlerinnen und Altersstruktur auch des Aufkommens dann angucken, immer vergegenwärtigen, eine Steuerfinanzierung führt nie zu völlig anderen Belastungsmustern, wenn wir an die Generationenaufteilung denken, als eine Beitragsfinanzierung, aber bietet natürlich mehr Freiheitsgrade, aber auch vor allem wesentlich weniger Transparenz.
Vielen Dank. Frau Schilke-Ziesing, bitte.
Meine nächsten beiden Fragen gehen an Frau Dr. Stein. Sie haben in Ihrer Stellungnahme etwas zur Finanzierung gesagt. Wie kann künftig gesichert werden, dass die Bundeszuschüsse an die Rentenversicherung nicht nach Haushaltslage gekürzt werden, wie das zuletzt mehrfach vorkam und damit zur Kürzung von 9 Milliarden Euro zulasten der Rentenversicherung führte?
Frau Stein, bitte.
Dankeschön. Wir müssen einfach daran ansetzen, die Vereinfachung der Fortschreibungsregeln dahin zu festigen, dass solche Möglichkeiten von kurzfristigen Kürzungen einfach nicht möglich sind. Danke.
Meine Nachfrage, wie wollen Sie das tun?
Ja, der Gesetzgeber hat es in der Hand, die Regeln entsprechend so aufzusetzen, um das auszuschließen. Klare, transparente Fortschreibungsregeln, die nachdem das dann festgesetzt ist.
Vielen Dank, Frau Stein. Frau Schilke-Ziesing.
Ja, das Problem ist ja, dass wir, wenn wir uns den nächsten Haushalte angucken, da wirklich noch sehr, sehr große Löcher haben, sodass wir nicht davon ausgehen, dass die Rentenversicherung dann auch wirklich so finanziert werden kann, wie es jetzt im Gesetz steht. Ich habe noch eine andere Frage. Sie haben auch zu den nicht beitragsgedeckten Leistungen ausgeführt. Die nicht beitragsgedeckten Leistungen und die Bundeszuschüsse stehen in engem Zusammenhang. Können Sie bitte erläutern, warum eine einheitliche Definition für diese nicht beitragsgedeckten Leistungen sowie die aktuelle Zahlen wichtig sind, um die Angemessenheit der Bundeszuschüsse zu bestimmen?
Frau Stein, bitte.
Angesichts der Intransparenz, die es jetzt um diese Bundeszuschüsse gibt, also es ist ja nicht ganz klar geregelt oder sehr schwammig geregelt, für was die Bundeszuschüsse da sind. Und zum Beispiel ein Teil der Bundeszuschüsse sind für die Beitragssicherung gedacht, andere, der zusätzliche Bundeszuschuss, der ein recht kleiner Zuschuss ist, ist für die Deckung der beitragsgedeckten Leistungen gesehen. Ich bin der Meinung, wir sollten grundsätzlich uns, das, oder der Gesetzgeber oder der Bund sollte sich zusammentun und es überlegen, einen einheitlichen Bundeszuschuss zu benennen, sich zusammenzurechnen, welche nicht beitragsgedeckten Leistungen gibt es und die adäquat bezahlen, weil alles, was nicht an den gesamtgesellschaftlichen Aufgaben von den Bundeszuschüssen gedeckt sind, geht zulasten der Beitragszahler, die ja schon einiges davon zu schultern haben, wodurch sie eigentlich meiner Meinung nach einen viel höheren Rentenbeitrag bezahlen, als sie ihn eigentlich bezahlen müssten.
Vielen Dank, Frau Stein. Frau Schilke-Ziesing.
Meine nächste Frage geht an Dr. Brosig von der Arbeitnehmerkammer. Sie äußern sich kritisch zum Wegfall des sogenannten Vorbeschäftigungsverbots für Rentner, die zu ihrem früheren Arbeitgeber zurückkehren. Welche alternativen Möglichkeiten sehen Sie dazu, damit Arbeitnehmer im Rentenalter überhaupt noch eine Chance auf einen neuen Arbeitsplatz haben? Und ist ein befristeter Arbeitsplatz aus Sicht der Rentner nicht besser als gar kein Jobangebot der Arbeitgeber, oft kein neues, unbefristetes Arbeitsverhältnis eingehen wollen?
Herr Brosig, bitte.
Ja, danke für die Frage. Also grundsätzlich bezieht sich das ja auf eine erneute, dann befristete Beschäftigung beim vorherigen Arbeitgeber. Das heißt, bei anderen ist es prinzipiell möglich. Grundsätzlich ist aus unserer Sicht so, dass wir nicht in eine Szenerie reinlaufen sollten, die den Ruhestand, man hat sich ein gutes Einkommen im Alter sozusagen arbeitet, hat sich das verdient und dann ist es sozusagen auch mal gut aus gesellschaftlicher Perspektive, dass wir diesen Ruhestand sozusagen aufweichen. Also in diese Szenerie, möglicherweise auch eben befeuert durch unzureichende Alterseinkommen, sollten wir nicht hineinlaufen. Und deswegen ist aus unserer Sicht eben ein grundsätzlich unpassender Paradigmenwechsel, Arbeit im Alter sozusagen noch weiter anzureizen, beispielsweise mit Maßnahmen wie der geplanten Aktivrente oder eben auch eine befristete Rückkehr zum vorherigen Arbeitgeber dann zu erleichtern. Das sind gewissermaßen Bausteine, die in eine aus unserer Sicht falsche Richtung gehen. Prinzipiell sollte die ja ohnehin steigende Regelaltersgrenze für viel mehr Leute tatsächlich realistisch erreichbar sein. Dann sollte eine gute Rente dann eben es möglich machen, dass man den dann erreichten Ruhestand tatsächlich genießen kann, ohne dann eben irgendwie weiterarbeiten zu müssen. Also das ist das grundsätzliche Problem, das wir damit haben. Hinzu kommt auch noch mal, dass man einfach vermeiden sollte, dass wir sozusagen ungleiche Schutzniveaus haben, sodass beispielsweise eine sozusagen höhere Attraktivität, einen Älteren nochmal einzustellen, dann dazu führt, dass Jüngere Probleme haben, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
Vielen Dank. Dann gehen wir in die nächste Runde. Das ist die der SPD. Frau Michel, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste geht an Herrn Schäfer vom DGB. Wo wird die Leistungshöhe der deutschen Rentenversicherung im europäischen Maßstab gesehen im Vergleich? Und wie wird die Verlängerung der Haltelinie auch vor diesem Hintergrund bewertet?
Herr Schäfer, bitte.
Ja, vielen Dank. Also die OECD macht ja regelmäßig die Vergleiche. Da hat Deutschland, wenn man das auf die verpflichtenden Systeme sich anschaut, die die OECD so ausführt, liegen wir im unteren Drittel mit dem Sicherungsniveau. Auch die Beitragssatzhöhe liegt für verpflichtende Systeme im unteren Drittel. Das zeigt uns auch, dass Deutschland mit der Reformdebatte Anfang der Nullerjahre mit auf Freiwilligkeit setzend natürlich das Risiko den Leuten in die Schuhe geschoben hat und wir bis heute keine Antwort darauf haben, dass nur 5% der Leute riestern und nur die Hälfte der Beschäftigten eine Betriebsrente hat und die Arbeitgeber sich im großen Teil scheuen, da die finanzielle Verantwortung mit zu übernehmen und Beiträge zu zahlen. Und das zeigt sich eindeutig, wie wichtig hier die Stabilisierung des gesetzlichen Rentenniveaus ist. Solange die private Vorsorge nicht funktioniert hat, haben alle Menschen, die heute in Rente gehen, flächendeckend ein Versorgungsproblem, weil sie die letzten 25 Jahre offensichtlich nicht ansatzweise das getan haben, was sie hätten in der Vorstellung tun sollen.
Vielen Dank, Frau Michel.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht gleichsam an Herrn Dr. Brosig, aber auch an die Deutsche Rentenversicherung. Wie wirkt sich die Verlängerung der Haltelinie für das Rentenniveau langfristig aus, im Allgemeinen, aber im Speziellen auch? Was bedeutet das für Menschen, gerade mit geringem Einkommen? Ich komme aus dem Osten, also ich weiß, wovon ich rede. Und wenn das Rentenniveau eben nicht stabilisiert wird?
Wer fängt an? Herr Brosig oder? Herr Brosig, ja.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich antworte jetzt mal zum ersten Teil, was das Langfristige angeht. Prinzipiell ist es ja so, wenn dieses Gesetz so kommt, wie es geplant ist, dass die Anpassungsformel, die sozusagen traditionelle, die grundlegende laut Gesetz nach § 68 SGB 6 ab 32 dann so wieder wirkt, das aber eben ausgehend dann von einem bis dahin gehaltenen Niveau von 48%. Und ohne bis dahin aufgebaute Ausgleichsbedarfe, die insoweit weiter noch dämpfen würden, sodass es dann weiter nach unten geht. Also es geht nach unten, aber dann nicht ganz so stark. Wir haben eben, das ist eben schon angesprochen worden, eine Lücke von etwa einem Prozentpunkt auf absehbare Zeit, also dauerhaft ein erhöhtes Niveau kontrafaktisch von etwa 2% sozusagen. Dementsprechend ist das Leistungsniveau eben erhöht. Aus unserer Sicht ist das eine zwingende, tatsächlich generationengerechte Perspektive. Kollege Schäfer hat eben auch schon darauf hingewiesen. Ist ja auch die Systematik, die wir bei der jetzt aktuell auslaufenden Haltelinie haben. Also man macht sozusagen keinen klaren Cut und stürzt ab, sondern man hat gewissermaßen so eine Art Sinkflug, wenn man überhaupt wieder dämpfend an das Rentenniveau drangehen will. Das ist aus unserer Sicht in einem Umlagesystem, ob das jetzt auf Beiträgen, Steuerzuschuss oder was auch immer beruht, zwingend. Auch die heutig Einzahlenden oder Bezuschussenden sollen dann eben was davon haben. Ansonsten, hart gesagt, würde man so eine Art Strohfeuer entzünden für die aktuelle Rentnerkohorte und die dann mal in Rente gehenden, also unsere aktuellen Mitglieder beispielsweise, die hätten dann nichts mehr davon. Und ja, man kann sagen, der Generationenkonflikt, der ansonsten nur behauptet wird, der würde damit dann tatsächlich erzeugt. Und das sollte auf jeden Fall verhindert werden. Grundsätzliche Anmerkung noch, bei der ganzen Betrachtung ist es eigentlich so, dass wir viel zu sehr im Querschnitt gucken. Wer bezieht heute eine Rente? Wer zahlt ein? Wir müssen im Längsschnitt gucken, im Umlagesystem. Die heutig Einzahlenden sind auch mal zukünftige Rentnerinnen und Rentner und die erwarten dann eben entsprechende Leistungen. Also das ist unsere Perspektive darauf.
Danke. Vielen Dank, Herr Brosig und Frau Bürgermann Borg, bitte.
Ja, vielleicht kann ich noch ganz kurz ergänzen. Bei Verlängerung der Haltelinie bis zum Jahr 2031 mit den jetzt vorgesehenen Regelungen würden die Rentenanpassungen um insgesamt 2,2 Prozentpunkte höher ausfallen. Und damit läge auch der aktuelle Rentenwert dauerhaft oder langfristig um 2,2 Prozent höher. Und das wirkt sich natürlich auch langfristig auf die Rentenhöhe dann aus für alle Rentenbeziehenden.
Ja, vielen Dank. Frau Michel, bitte.
Eine weitere Frage, sowohl an Herrn Schäfer als auch an die Deutsche Rentenversicherung. Der Rechnungsprüfungsausschuss hatte die Bundesregierung aufgefordert, die Vorschriften zur Bestimmung der Bundeszuschüsse zu überarbeiten. Wie wird hier die Berechnung der Zuschüsse des Bundes durch die Neuregelung vereinfacht und vor allen Dingen nachvollziehbarer?
Herr Schäfer, bitte.
Okay, fange ich auch hier an. Ja, vielen Dank. Also wie eben auch schon von der Rentenversicherung ausgeführt, wird die Fortschreibung ein bisschen transparenter. Gleichzeitig werden aber historische Kürzungen in die Startwerte reingeschrieben und damit langfristig sogar höher ausfallen als nach geltendem Recht. Und gleichzeitig bleibt man natürlich weit hinter den Möglichkeiten zurück, nämlich tatsächlich zu sagen, man fasst die drei historisch gewachsenen, durch verschiedene Gesetze mal eingeführten Bundeszuschüsse tatsächlich in einen Bundeszuschuss zusammen und schreibt den mit einer Fortschreibungsregel fort. Das würde tatsächlich einen signifikanten Beitrag zur Transparenz liefern.
Und Frau Brüggemann-Borg, bitte.
Ja, ich habe dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, was Herr Schäfer gerade gesagt hat. Die Frage kam auch schon mal in ähnlicher Form vielleicht. Genau, also ich kann das alles bestätigen und habe dem nichts hinzuzufügen. Danke.
Jawohl, sind wir durch. Dann geht es weiter mit der CDU-CSU. Herr Rittig, bitte.
Vielen Dank. Ich hätte auch noch mal eine Frage an Frau Bürgermann-Borg, auch zu dem gleichen Themenkomplex Zuschüsse, Erstattung. Vielleicht können Sie generell noch mal sagen, wie die Deutsche Rentenversicherung zu dem neuen Erstattungsmechanismus steht, der dann nach 2032 oder nach 2031 im Gesetzesentwurf vorgesehen ist. Vielen Dank.
Frau Brüggemann-Borg, bitte.
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die dauerhaften Mehrausgaben der Rentenversicherung ab 2032 auch durch den Bund aus Steuermitteln erstattet wird. Und hierzu wird aufgesetzt auf den Unterschied zwischen dem aktuellen Rentenwert, der sich ergibt nach Maßgabe der Haltelinie im Jahr 2031 und dem Vergleichswert, dem sogenannten Vergleichswert, der sich ergeben hätte im Jahr 20 oder ergeben würde im Jahr 2031, wenn diese Haltelinie nicht gelten würde. Das ist ein Abstand, der wird festgehalten und der wird dann in den Folgejahren benutzt, um die Erstattung für die Mehrausgaben, die entstanden wären, wenn die entstehen würden durch die verlängerte Haltelinie bis 2031, um diese Erstattung zu berechnen. Genau. Warum fallen dauerhaft Mehrausgaben an? Das hatten wir schon mehrfach, glaube ich, jetzt. Die fallen deshalb an, weil der Niveauunterschied von einem Prozentpunkt mit Haltelinie, ohne Haltelinie bis 2031, der bleibt dauerhaft erhalten. Das wird dauerhaft ein Prozentpunkt sein und deshalb kann man auch diesen Abstand zwischen den aktuellen Rentenwerten im Jahr 2031 verwenden, um die Mehrausgaben oder die Erstattungen dann, die nach 32 dann eben gezahlt werden sollen, zu berechnen.
Herr Rettig, bitte.
Vielen Dank. Ich hätte jetzt eine Frage jeweils an Herrn Professor Werding und an Herrn Gunkel von der BDA. Gibt es aus Ihrer Sicht die Möglichkeit, das Rentenniveau ausschließlich bis zum Jahr 2031 zu stabilisieren und danach wieder zu der Situation zurückzukehren, welche sich jetzt nach dem aktuellen Recht ergeben würden?
Herr Werding.
Ja, vielen Dank. Dann fange ich mal an. Ja, so hatte ich eigentlich die Einigung im Koalitionsvertrag verstanden, bis 31 Mindestsicherungsniveau zu halten und gleichzeitig, das steht ja etwas nebeneinander im Koalitions-, in der Vereinbarung, den Nachholfaktor irgendwie trotzdem im Blick zu behalten. Was das jetzt genau für die Jahre danach bedeutet, blieb, glaube ich, an der Stelle offen. Und darüber können Sie natürlich auch im Regierungsentwurf noch nachdenken. Es ist im Prinzip denkbar, was im Gesetzentwurf vorgesehen ist. Man nimmt das zuletzt erhaltene Sicherungsniveau von 48% und wendet ab dann wieder den Rentenanpassungsmechanismus mit Nachhaltigkeitsfaktor an. Die Folgen werden im Gesetzentwurf beschrieben. Alternativen wie eine Rückkehr zum Beispiel zu dem Sicherungsniveau, das auf Basis einer durchgängigen Anwendung des Nachholfaktors rausgekommen wäre, sind im Zweifel ebenso denkbar. Man müsste sie dann aber explizit auch so regeln und muss an die Variante denken, wo gegeben die Lohnentwicklung, die Nominallohnentwicklung des relevanten Zeitraums, dann im Grunde das nur erreichbar wäre, wenn man tatsächlich gegen entsprechende gesetzliche Bestimmung den aktuellen Rentenwert senken könnte. Das würde man dann eben nicht tun, sondern müsste abwarten, Nachholfaktor dafür installieren. Man kann natürlich von vornherein im Grunde auch einen Übergangspfad definieren über 1, 2, 3 Jahre, wo man sagt, wir machen das in Schritten. Also da würde ich sagen, ist Gestaltungsmöglichkeiten verschiedenster Art durchaus gegeben. Es kommt darauf an, was man will. Wie sehr man also sagt, temporär tun wir jetzt diesen Schritt und verständigen uns vielleicht gleichzeitig über längerfristig orientierte, tragfähigkeitsorientierte Reformen im Alterssicherungssystem und welche dauerhaften Belastungen dürfen und sollen daraus resultieren.
Vielen Dank, Herr Gunkel, bitte.
Ihre Frage kann ich klar bejahen. Es ist recht einfach möglich, nach 2031 wieder zu dem Rentenniveau nach geltendem Recht zurückzukehren. Es muss nur nach dem Ende der Rentenniveaugarantie, also nach 2031, genauso verfahren werden, wie dies nach einer Anwendung der sogenannten Rentengarantie geschieht. Das heißt, die wegen der Rentenniveaugarantie bis 2031 unter bleibenden Rentendämpfung müssten dann in den Folgejahren nachgeholt werden, indem die jeweils nächsten Rentenanpassungen halbiert werden, bis die Rentendämpfungen dann nachgeholt sind. Und nach aktuellem Stand würden, wenn man so verfährt, wie das bei der Rentengarantie ja auch geschehen ist, dann würden die Rentenanpassungen 2032 und 2033 dann niedriger ausfallen, aber ab 2034 würden die Renten wieder genauso steigen. Dennoch, die Kostenwirkung wäre gewaltig, wenn man so verfährt. Das Rentenpaket käme dann bis 2040 nur etwa halb so teuer, wie das der Gesetzentwurf vorsieht, beziehungsweise der Bund würde mehr als 100 Milliarden Euro sparen.
Herr Reck, bitte.
Vielen Dank. Eine weitere Frage an Herrn Professor Werding. Aktuell wird ja das Renteneintrittsalter sich bis zum Jahr 2031 auf 67 Jahre erhöhen. Diese Erhöhung des Renteneintrittsalters ist jetzt bislang nicht in der Rentenanpassungsformel vorgesehen. Welche Möglichkeiten würden Sie denn sehen, die Erhöhung des Renteneintrittsalters, die wir jetzt schrittweise bis zum Jahr 2031 noch erleben werden, auch in der Rentenanpassungsformel vorzunehmen?
Herr Werding, bitte.
Ja, in den konventionellen Rentenanpassungsformeln, die wir jetzt zuletzt eben dann einschließlich Nachhaltigkeitsfaktor hatten, ist im Grunde zunächst mal überhaupt keine Stelle vorgesehen, wo man sowas wie das gesetzliche Rentenalter einbauen könnte. Die Diskussion, glaube ich, hat sich stark dadurch verändert, dass wir seit 2018 ernsthaft über Zielniveaus für das Sicherungsniveau reden, dann auch in Abhängigkeit natürlich von einer vollwertigen versicherten Biografie. Da hat auch diese Figur des Standardrentners, der Standardrentnerin, glaube ich, einen völlig neuen Stellenwert bekommen, wo man vielleicht auch mal nachdenken muss, ob man dann nicht die Heraufsetzung der Regelaltersgrenze um 2 Jahre hier auch abbildet. Konkret heißt das für die Formel, die wir ja momentan auch anwenden, Rentenanpassung nach Mindestsicherungsniveau. Da steht an irgendeiner Stelle eine 45 für die Versicherungsjahre, die man jeweils einbringen muss, um eine Standardrente zu bekommen, deren Niveau hier kontrolliert und als Untergrenze eingehalten werden soll. Das könnte man im Grunde sukzessive, in dem Maße, wie die Regelaltersgrenze ansteigt, heraufsetzen auf dieses Jahr, wenn ich mich nicht verrechne, 46,33 und bis 2031, wenn wir die Regelaltersgrenze von 67 erreichen, auch auf 47. Das würde eben bedeuten, die Normerwartung, die sich in dieser Standardrentnerinnenfigur irgendwie abbildet, bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze zu arbeiten. Früher hieß das 45 Jahre. Übersetzt sich dann in eine Lebensarbeitszeit von 47 Jahren und entsprechend leichter wäre es natürlich auch, so ein Mindestsicherungsniveau zu halten, gegeben die jeweilige aktuelle Renten, also den aktuellen Rentenwert und seine Anpassung.
Ja, vielen Dank, Herr Reddick. Dann sind wir mit der Befragungsrunde sind wir durch. Wir kommen zur letzten, zur freien Runde. Da darf jeder noch mal Fragen, Frau Schilke-Ziesing, Sie sind die Erste.
Professor Werding, ich würde da gerne gleich noch mal nachfragen. Sie haben gesagt, dass Sie praktisch beim Standardrentner von 45 Jahren das hochsetzen wollen auf 46. Aber damit ist ja keinem geholfen. Damit haben wir ja praktisch nur das Rentenniveau manipuliert, sage ich mal. Ne, denn wenn wir bei 45 Jahren bleiben würden, es würde dann nachher von 48 auf 47% runtergehen, wenn wir jetzt den Standardrentner ändern und nicht mehr 45 Jahre nehmen, sondern 46, irgendwie, hätten wir dann eben ein anderes Rentenniveau dargestellt. Das ist natürlich schön für die Politik. Da kann man immer sagen, ja, wir haben das Rentenniveau gehalten. Aber letztendlich ist ja da keinem mitgeholfen.
Herr Werding, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich sehe es schon ein bisschen anders. Ich meine, dass die Definition des Standardrentners, der Standardrentnerin in der jüngeren rentenpolitischen Diskussion einen Stellenwert bekommen hat, der ihm oder ihr bisher nicht zukam. Nicht traditionell hat man geschaut, ja, was heißt denn der aktuelle Rentenwert dieser und jener Höhe für die Rente von jemand, der 45 Jahre lang ein Durchschnittsentgelt entzielt hat? Das war sehr informativ. Aber wenn wir daraus eine Steuerungsgröße machen wollen, in Abhängigkeit von der wir Rentenfinanzen und auch Bundeshaushalt massiv belasten, dann meine ich, muss man da ein bisschen sorgfältiger schauen, was wollen wir eigentlich an der Stelle. Drum halte ich es für ernsthaft erwägenswert, die Definition in diesem Punkt anzupassen.
Frau Schilge-Ziesing.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
An Frau Bentele hätte ich jetzt noch eine Frage. Da geht es um Mütterrente und Grundsicherung. Bei Müttern, die Grundsicherung im Alter beziehen, wirkt sich auch die Mütterrente 3 oft nicht aus, weil eben diese Mütterrente auf die Grundsicherung im Alter angerechnet werden. Was halten Sie von einer Freibetragslösung für Mütter in der Grundsicherung, damit sie von der Mütterrente auch profitieren?
Frau Bentele, bitte.
Wir als Sozialverband VDK fordern schon lange, dass es genau den gleichen Freibetrag in der Grundsicherung im Alter gibt, den es eben auch für private, also wie zum Beispiel die Riester-Rente gibt oder die betriebliche Altersvorsorge. Das ist ein halber Regelsatz von 281 Euro und genau der müsste auch jetzt gewährt werden, damit eben auch gerade die wirklich sehr armen Mütter von den pro Kind 20 Euro im Monat was davon haben. Das wäre schon sehr zielführend gegen Altersarmut als wirksames Instrument, das dann auch bei den Frauen ankommt.
Vielen Dank, Frau Bentele. Frau Klose, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Deutschen Gewerkschaftsbund und an den VDK. Wir haben ja jetzt in dieser Anhörung mehrfach Vorschläge gehört, zum Beispiel die Berechnung des Eckrentners anzupassen oder den Nachhaltigkeitsfaktor eben entweder weiterlaufen zu lassen, beispielsweise. Am Ende bedeutet das ja, dass bei vielen Menschen am Ende vermutlich weniger Rente rumkommt. Vielleicht können Sie das nochmal illustrieren. Was bedeutet das beispielsweise für eine Pflegekraft, die beispielsweise 43 Jahre eingezahlt hat bei einem geringen Einkommen oder bei anderen Tätigkeiten, wo man eher ein geringeres Lohnniveau hat? Wie würde sich das denn auswirken für diese Menschen?
Frau Klose, in der freien Runde eine Frage an einen Sachverständigen oder eine. Wer soll es sein?
Dann DGB
oder
den DGB, bitte.
DGB, Herr Schäfer, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Um auf die Diskussion von eben einzugehen und das, was Herr Werding gesagt hat, ist ja so nicht richtig. Wenn man bei der Niveau, also wenn ich ein Niveau von 48% festlege und dann gleitend das den Standardrentner verschiebe, dann weise ich zwar offiziell ein Niveau von 48% aus, real kürze ich aber die Rentenerhöhung hinter die Lohnentwicklung zurück. Und das konkrete Beispiel bedeutet 4,5% weniger Rente für die Rentnerinnen bei gleichem Rentenniveau. Wenn ich zusätzlich noch das Rentenniveau senke, dann kürzen wir die Renten nochmal zusätzlich und dann kriegen wir ein ganz massives Armutsproblem. Und das andere ist, die Realität war natürlich nie 45 Beitragsjahre, sondern die Realität liegt irgendwo bei 43 aktuell durchschnittliche Beitragsjahre. 42 ist schon deutlich angestiegen in den letzten Jahren, dank guter Arbeitsmarktlage auch. Und für viele Menschen, die halt eben zu geringem Lohn über 45 Jahre arbeiten, ist das deutsche Sicherungsniveau so niedrig, dass die Rente eben nicht zum Leben reicht. Und alle Vorschläge, egal wie versteckt und verklausuliert sie sind, die hier noch weiter die Renten von den Löhnen abkoppeln, erhöhen einfach das Armutsrisikoproblem und delegitimieren systematisch die gesetzliche Rentenversicherung.
Vielen Dank, Herr Schäfer. Herr Grau, bitte.
Ja, meine Frage richtet sich an den VDK und Frau Bendele. Wie beurteilen Sie das Festhalten an der Sicherung des Rentenniveaus bei 48% im Hinblick auf die Altersarmut, Altersarmutsgefährdungsquote? Oder welche anderen rentenpolitischen Vorschläge hätten Sie zur Verminderung von Altersarmut, zum Beispiel im Hinblick auf die Grundrente?
Frau Bendele, bitte.
Vielen Dank für die Frage. Also erstmal kann ich mich gerade meinem Vorredner nur anschließen. Rennniveau ist natürlich für viele Menschen wirklich das Allerwichtigste, auch an Kennziffer, damit sie wissen, dass die Rentenentwicklung weiter den Löhnen folgt. Das ist super wichtig. Andere Themen wie den Freibetrag in der Grundsicherung auch für die gesetzliche Altersvorsorge einzuführen, habe ich gerade schon genannt. Und für uns wäre eben wirklich wichtig, dass zukünftig das Rentenniveau auf 48% nicht nur stabilisiert, sondern sogar angehoben wird. Unser Vorschlag ist immer 53%. Aber Ihre Frage gibt ja auch Raum für andere Ideen, wie zum Beispiel die Anhebung des Mindestlohns. Auch hier wissen Sie alle im Ausschuss und wir auch, dass ein Mindestlohn von über 15 Euro eigentlich die Möglichkeit wäre, für alle Beschäftigten sich eben auch eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu erwirtschaften, wenn sie zu diesem Mindestlohn ihr Leben lang arbeiten würden. Eine wichtige Frage, die für uns eben auch noch eine Rolle spielt, ist aber, wie eben auch die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mehr in die Pflicht genommen werden können. Schon heute ist es so, dass immer noch zu viele Menschen vorzeitig ausscheiden müssen wegen Erwerbsminderungsrente, vorzeitige Rente für schwerbehinderte Beschäftigte oder eben wirklich auch Menschen, die vielleicht nicht mehr gut arbeiten können und mit Abschlägen in Ruhestand gehen. Und für all diese Menschen jetzt zu erwirken, dass sie wirklich bis zum Renteneintrittsalter arbeiten können, durch alternsgerechte Arbeitsplätze, bessere Zugänge zur Rehabilitation oder eben wirklich auch die Möglichkeiten, nochmal durch Weiterqualifizierung, Umschulung den Arbeitsplatz zu wechseln, wären in unserer Perspektive wirklich super wichtige Stellschrauben, um Menschen mehr vor Altersarmut zu schützen und ihnen gesundes und gutes Arbeiten bis zur Regelaltersgrenze zu ermöglichen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Bentele. Frau Vollert, bitte.
Vielen Dank. Meine Frage geht an den DGB. Sehr geehrter Herr Schäfer, wie schätzen Sie die Mütterrente 3 ein und wo sieht der DGB bei der Umsetzung noch Verbesserungspotenzial? Worauf müsste man Ihrer Meinung nach speziell bei der rückwirkenden Auszahlung der Mütterrentenansprüche achten?
Herr Schäfer, bitte.
Ja, vielen Dank. Also grundsätzlich begrüßen wir die Mütterrente 3. Wir sehen auch vor allem das Umsetzungsproblem im Bestand. Da haben wir auch in der Vergangenheit ja als DGB auch mit der Rentenversicherung zusammen immer darauf hingewiesen, dass das ein komplexes Verfahren ist, 10 Millionen Bestandsrenten neu zu berechnen. Deswegen ist das Auszahlen ab sozusagen oder das Inkrafttreten zum 1. Januar 2027 durchaus ein Risiko. Insbesondere rückwirkend haben wir natürlich dann das Problem. Hier ist zwar die Anrechnung bei den hinterbliebenen Renten ausgenommen, aber alle anderen Anrechnungen sind nicht ausgenommen. Das kann im sozialrechtlichen System massive Wechselwirkungen haben, bis hin zum Entstehen erstmaligen Rentenanspruches mit Wegfall von Krankengeld und allem Möglichen. Wenn man auf rückwirkende Zahlung geht, sollte man hier zwingend einen Ausschluss bei den Anrechnungen machen, um nicht sozusagen hier in die große, ins dünne Gras zu kommen und den Leuten dann offiziell, das wäre die schlimmste Variante, wie es eben Frau Bentle schon angesprochen worden, jemand, der in der Grundsicherung ist, bekäme dann 28 einen Bescheid, dass er 240 Euro Grund, also Nachzahlung Mütterrente bekommt und dann schickt ihm anschließend das Grundsicherungsamt einen Bescheid. Danke dafür, die 240 Euro sind weg. Diesen politischen Unfrieden möchte man, glaube ich, auch nicht verursachen. Und allein deswegen sollte man, wenn man rückwirkend arbeitet, dann zumindest auf Anrechnungen aller Art verzichten.
Vielen Dank, Herr Schäfer und Herr Rettig.
Vielen Dank. Noch eine letzte Frage an Herrn Gunkel von der BDA. Wir haben jetzt gerade unterschiedliche Auffassungen zur Anpassung des Eckrentners und Standardrentners gehört. Können Sie dazu auch noch mal was ausführen?
Herr Gunkel, bitte.
In den letzten Jahren und Jahrzehnten sind alle wesentlichen Altersgrenzen der Rentenversicherung angepasst worden, angehoben worden, in der Regel um 2 Jahre. Beispielsweise haben wir momentan die Anhebung der Regelaltersgrenze von 65 auf 67 Jahre. Die Altersgrenze für besonders langjährig Versicherte wird von 63 auf 65 Jahre angehoben. Selbst bei der großen Witwe und Witwenrente wird von 45 auf 47 Jahre angehoben. Und tatsächlich haben wir ja auch längere Lebensarbeitszeiten, wie jedes Jahr der Rentenversicherungsbericht auch nachweist, dass wir auch mehr Beschäftigung Ältere haben. Insofern wäre es nur konsequent, die Definition des Standardrentners anzupassen von 45 auf 47 Jahre. Das wäre ein richtiger Schritt. Und wenn ich daran erinnern darf, in der Vergangenheit hatten wir auch mal 40 Jahre an das Rentenniveau definiert, als eben Beschäftigung oberhalb von 60 unüblich gewesen ist. Also die regelmäßige Anpassung des Standardrentners an die Arbeitsmarktentwicklung ist konsequent.
Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind am Ende unserer Anhörung angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da gewesen sind. Ich bedanke mich für die Stellungnahmen, die Sie abgegeben haben, schriftlich und auch hier im Ausschuss. Ich bedanke mich herzlich beim Ausschusssekretariat für die Vorbereitung, Organisation und vor allem dann noch fürs Protokoll, was auch noch zu erstellen ist. Die nächste Ausschussanhörung ist in 30 Minuten um 16 Uhr. Geht es weiter mit der Betriebsrente. Ich bedanke mich bei Ihnen. Die Ausschusssitzung ist geschlossen. Kommen Sie gut nach Hause.